sollst ja auch gar nicht trainieren wie die Profis. Das war ein Zitat von mir, was ich in der heutigen Folge noch sagen werde. Und damit noch herzlich willkommen zur neuen Science-Podcast-Folge. Lennart, was geht ab?
Oh, wow, ein neues Intro.
Ja.
Ich bin ganz schockiert. Darauf war ich nicht vorbereitet.
Du hast dich sehr komisch gerade angeguckt.
Ja. Schön, dich wieder hier zu haben mit einem Mikro in der Hand. Hoffe, die Tonqualität ist ein bisschen besser. Ja, Lukas checkt gerade, ob das Mikro an ist.
Ja, Entschuldigung.
Auch guter Test.
Entschuldigung für letzte Woche. Direkt schon gehandelt. Wir haben schon ein neues Mikro für die nächsten kommenden Gastfolgen organisiert, damit ich jetzt nicht... Weißt du, was das Schlimmste war? Dass ich da sitze, wir hatten darüber gesprochen letztes Mal auch, dass ich da sitze mit einem Mikro nicht in der Hand, sondern einfach an meinem T-Shirt. Und dann hast du nichts in der Hand. Auf einmal habe ich so angefangen, zu gestikulieren beim Reden. Ja. Ich habe so mehr ausladen mit den Händen gearbeitet.
Ja, wenn ich weiß, was man tun soll.
Ja, genau. Du hast dann irgendwie zwei Hände. So. Normalerweise hast du irgendwie eine, die so am Laptop rumeiert so, und dann nochmal die Facts raussucht und eine Hand, die das Mikro hält. Jetzt hatte ich zwei Hände frei.
Facts ist ein guter, gutes Stichwort.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, du hast heute Facts mitgebracht. Also,
genau, viel, ja.
Was die Profis gerade machen, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was die Profis alle gerade vielleicht wieder ein bisschen verlernt haben.
Ja.
In der Zwischenzeit ist jetzt aus meiner Sicht nichts super Stranges passiert. Sie scheinen es wieder hinzukriegen, mit dem Radrennen fahren.
Obwohl jetzt Etoile du Bessèges wirklich zweimal wieder richtig knapp war, ne?
Mit den Breakaways.
Mit den Breakaways so.
Ja.
Also es war zweimal wieder so richtig tight am Ende.
Wo ich auch, das liegt auch ein bisschen daran, glaube ich, dass es ein kleines Feld ist.
Mm, stimmt.
Und dass du da nicht so viele Teams hast.
Ja.
Und dachte mir so, ja, das könnte jetzt eng werden.
Mhm.
Da können wir eigentlich auch noch auf ein anderes Rennen eingehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Die erste Etappe der Valencia-Rundfahrt.
Ja.
Giulio Pellizzari.
Ja, stimmt, nochmal close. Ja.
Alter. Der scheppert da vorne alleine rum.
Ja.
Es geht halt erstmal los. Er springt, ich glaube, Castrillo springt hinterher. Oder springen erst, ich glaube, Mats Wenzel von Equipo Kernpharma. Nee, wo fährt der Mats? Ich glaube, ja, ich muss nochmal nachgucken, aber ich glaube, Equipo Kernpharma. Dann noch ein weiterer Fahrer und danach springt Castrillo nochmal zu denen hin, geht an denen vorbei. Die waren die ganze Zeit relativ nah eigentlich dran an Pellizzari. Und werden dann einer nach dem anderen eingeholt und der Pellizzari fährt da vorne einfach immer weiter und weiter und ist jetzt auch nicht der schwerste Fahrer.
Mhm.
War sauwindig, ging jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit bergab. Also fand ich krass beeindruckend, wie lange der sich gehalten hat. Der ist ja erst auf dem letzten Kilometer, auf dem letzten anderthalb eingeholt worden auf der Etappe.
Ich finde, das hast du, ich habe die letzten finalen Kilometer nur gesehen, aber ich finde, das hast du dem Feld auch angemerkt, weil danach war es auch sehr dezimiert und die Frage so, okay, wer kann hier so gerade das Ding noch anführen?
Ja. Ich dachte, das muss so ein geiles Gefühl sein, wenn du weißt, da hinten fahren irgendwie vier, fünf Leute hinterher und die gucken auch schon so leicht über Kreuz wegen dir, weil du da alleine fährst. Und, ne?
Ja.
Da dachte ich mir so, boah, also die müssen sich hinten auch denken, was ist mit dem Kerl da vorne los?
Ja.
Kamera wirksam noch zwei, drei Gels reingedrückt, fand ich geil.
Mehr davon.
Hat er dran gedacht. auf der Etappe leider Mats Petersen gestürzt und hat sich Handgelenk und Schlüsselbein gebrochen. Ist auch direkt operiert worden. Ich glaube, da gibt es noch keine Meldung, was da jetzt so die prognostizierte Heilzeit ist.
Es sind ja noch 8 Wochen, bis es wichtig wird.
Ja.
Ist schon ideal, ist es nicht.
Ideal ist es nicht, aber ich glaube, der wird jetzt auch nicht komplett außer Form dann bei den Klassikern und sowas ankommen. Und ansonsten würde ich gerne nicht nochmal ein bisschen zurückgehen auf Mallorca.
Du hast aber ganz kurz den Sieger vergessen.
Den Sieger von der
Binny.
Binny, genau. Binny gewinnt.
Für NSN Cycling Team.
Gewinnt ganz knapp vor
Arne Marit. Ja, im Fotofinish.
Jetzt hangeln wir uns rückwärts. Der auch die letzte Etappe der Mallorca Challenge gewonnen hat.
Stark, ja.
Gewonnen. In einem relativ chaotischen Final. Und da eigentlich anfahren sollte für einen erstjährigen Sprinter aus dem Devo-Team. Der, glaube ich, auch krass wird, der Typ. Der hat nämlich in seinen Juniorenrennen, siehst du schon, der, wenn der irgendwie mit ankommt, dann gewinnt er auch eigentlich. Also er ist ein extrem schneller Mann, ist jetzt erstes Jahr U23.
Wer ist es?
Der Kollege heißt Alessio Maganotti.
Ah, ja, got it.
Jahrgang 2007.
Ja.
Letztes Jahr noch Juniorenfahrer.
Jahrgang 2007, Schmerz.
Erstes Jahr jetzt dann, oder erstes Rennen im professionellen Bereich, direkt Dritter geworden.
Ja.
Dem sollte anfahren, Arne Marit gewinnt. Arne Marit, dadurch erst ins Team gekommen, dass euer Lascano verschwunden ist und dann ganz verschwunden ist aus dem professionellen Radsport.
Ihr habt hier im Podcast zuerst gehört.
Genau. Die Verdächtigungen kamen hier das erste Mal hoch. Genau, da Annemarit gewinnt, seit das erste Mal seit längerem auch ein Rennen. Cooler Start, wird dann nochmal Zweiter in Valencia. Und das war so ein bisschen die Completion der Red Bull Bora Hansgrohe Siegesserie da auf Mallorca.
Der war komplett crazy.
Erste Etappe weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Das war also nicht kein Red Bull-Fahrer. Warum kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen,
wer da gewonnen hat? Remco alles überschattet hat.
Genau, Remco hat alles überschattet. Auf jeden Fall am Tag 2 attackiert Remco am Col de Soya einmal all-out hoch. Fährt so schnell berghoch, dass ich jedes Mal in der Kurve Angst hatte, dass ich voll ablatzt.
Ja. Also der fährt schneller, also offensichtlich schneller berghoch den Soyer als wir runter.
Ja.
Ich würde es ganz gerne mal vergleichen. Also klar, die langen Passagen wird schwer, aber so in diesem technischen Part, der von der Abfahrt der erste Part und sein letzter Part, ich schwöre dir, der fährt schneller da hoch als
du wir hast runter. Nicht viel Unterschied.
Das ist das Krasse. Das
gleicht sich wirklich aus.
Scheppert da krass hoch.
Ja. Und wird dann, fährt oben noch so den Rest der Ausreißergruppe rein. Der Einzige, der mitfahren kann, ist glaube ich Pericas. Die erste Etappe gewonnen hat Morgado.
Ah, ja.
Fällt mir gerade ein.
Das stimmt.
Pericas war dann an dem Tag nämlich auch schon, glaube ich, relativ gut unterwegs. Pericas fährt noch mit über die Kuppe, kassiert auf der Abfahrt, aber auf der anderen Seite dann die Lücke. Remco ist solo, fährt die 50 Kilometer dann weiter und holt sich den Sieg. Tag 2 haben sie einen Anstieg über den Puig Major. Remco hat an beiden Tagen gesagt, ich brauche auch keinen Umwerfer für diese Rennen, sondern ist halt auf großem Blatt nur gefahren.
Like, wer es kennt. Putsch, ich brauche keinen Umwerfer.
Genau. auch da habe ich mir wieder gedacht, was musst du für einen, bei dem Gedanken musst du ja wissen, ich kann, egal wie schlecht mein Tag wird, war ich halt bestimmt, bin ich in der Lage, bestimmt lange Zeit x Watt.
Ja.
Ich sage jetzt mal, bei dem Gewicht von so 62, 63 Kilo,
ja,
waren 50. Damit ich da irgendwie einen runden Tritt hinkriegen kann. Das weißt du halt einfach so. Egal, wie scheiße, ne? So, das ist lieber
350 geht immer.
Das ist lieber, wenn ich sage, ja, 160 Watt kann ich immer noch irgendwie piddeln. So ist er da gefahren, oben drüber attackiert, in den Tunnel rein. Hatte noch Mathis Rondell dabei. Und ich glaube, initial haben sie noch einen Movistar-Fahrer dabei gehabt, den sie dann aber auf räudige Art und Weise abgestellt haben. Der hat dann eine kleine Lücke kassiert und dann ist die nie wieder zugegangen. Genau, dann und am allerersten Tag der ganzen Geschichte Team Zeitfahren gewonnen.
Ja, ich, weil du gerade bei Mathis Rondell noch gesprochen hattest, ich fand es auch geil auf der langen False Flat Richtung, also Leichtabfahrt Richtung Erstanstieg, Cap Formentor, wo nachher das Ziel dann war, wie Mathis Rondell auch so, ich sag mal, der hängt hinten dran, erstmal, by the way, sieht sehr ästhetisch auf dem Bike aus, finde ich eine gute Posi, und Remco fährt halt die ganze Zeit weitaus mehr Führung, weil er genau weiß, so, ja, der kann jetzt auch nicht wirklich helfen, bis er irgendwann mal einmal so gestikuliert, okay, gib mir mal ganz kurz so 20 Sekunden Pause.
Ja.
Mathis, der jetzt auch Profi ist, muss man einfach sagen, der wird nicht langsam gefahren sein im Moment, fährt von vorne, lass ihn 15 Sekunden Führung gefahren sein und Remco von ihm so, ja, alles klar, passt schon wieder, ich mach wieder, danke. Gib mir, das war ja gar keine Diskussion groß. Remco wusste, ich bin weitaus stärker, ich werde ihn sowieso nachher abstellen.
Boah, ja, ich glaube, er hat gedacht, dass er den auch signifikanter abstellt, muss ich sagen.
Das glaube ich auch. Er hat
viel Kraft gelassen,
Hast du gedacht, am letzten Anstieg, wo er dann losattackiert ist, kurz by the way, hinterm Motorrad, was glücklicherweise gerade da irgendwie im Weg war, Zitat von ihm so, ja,
der wird den Motorrad nicht ausweichen.
Wenn sie nicht ausweichen, nutze ich sie halt. Aber hast du das Gefühl gehabt, der hat noch mal so ein bisschen danach, also hat er nachgelassen in der Attacke, weil Remco schien so ein bisschen, als würde er schon halb warten würde auf Mathis und dann ist er weggefahren, weil es sah irgendwie aus, als würde er langsamer werden, aber das
war also falsch. Ich hätte jetzt gedacht, er stellt den krasser ab.
Okay.
Muss ich sagen, der wird extrem viel Kraft gelassen haben, weil der alles von vorne gefahren ist. Aber dennoch dachte ich mir so, stark von Mathis Rondell wahrscheinlich. Also voll. Ich habe mir jetzt keine Segmentzeiten angeguckt von den beiden im Vergleich zum Beispiel auch zu den Leuten, die dahinter kamen.
Ja.
Aber ich glaube, dass Mathis Rondell auch einfach ein sehr gutes Bein hatte. Und was mir nicht so gefällt bei Remco, dass es im Vorfeld auf der Etappe auch so extrem viel gestikulieren und fuchteln. Und ich denke mir so, versuch dich doch mal in die Lage des anderen zu versetzen. Ja. Würdest du mit dir selber fahren? Nee, ja. Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und du siehst es bei einem Tadej Pogacar zum Beispiel nicht,
ja,
dass er da groß gestikuliert. Der weiß, okay, alle denken, ich bin der Stärkste, ist auch so.
Ja.
Aber dann
dann fahre ich jetzt auch so.
Dann fahre ich jetzt auch einfach und fahre halt vielleicht 20 Watt weniger als All Out oder ja, noch ein bisschen mehr oder so, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich es im Griff habe. Und das macht Remco ja genauso, nur dass er dabei halt immer relativ viel noch gestikuliert und ich hoffe, dass er sich das irgendwann abgewöhnt.
Dann es wirkt halt immer so ein bisschen aus dem Affekt heraus, bisschen so gestresst, ja, so ein bisschen, und so.
Ja, ja, genau. So ein bisschen.
Das hat er gar nicht. Also das hätte viel mehr Klasse, wenn er einfach wegfährt. Ja.
Ich finde es schon besser geworden. Ich finde es auch ein cooler Fahrer. Also ich habe nichts gegen ihn. Aber es strahlt noch mehr so Autorität auch aus, wie so ein Pogacar fährt, der sich halt denkt, so Leute, ich weiß genau.
Und ihr wisst es auch.
Und ihr alle wisst es auch.
Wir alle wissen das.
Und ich muss es euch nicht nochmal hier so irgendwie. Aber da gut oder extrem gut gefahren von Red Bull.
Ja.
Mit Maxim van Giels dann noch einen zweiten Fahrer gehabt, der dann am Ende Dritter wird, glaube ich.
Stark, ja.
Also die sind stark in die Saison gestartet und setzen halt jetzt genau das um, was so die Marschrichtung war am Anfang des Jahres, einfach auch mehr Rennen zu gewinnen, um halt auch so einen Winning Spirit, so ein Momentum zu kreieren.
Ja, das haben sie auf jeden Fall gerade.
Das haben sie gut hingekriegt.
Ja, definitiv.
So, also das war so ein bisschen die der europäische Wrap-up.
Ja, vielleicht können wir noch, wenn du möchtest, mal kurz auf Valencia nochmal weitergehen. Dann hat man das Zeitfahren, 17,5 Kilometer, was dann neutralisiert fürs GC ausgefahren wurde, weil der Wind zu stark war, das Wetter zu stark. Barrikaden flogen auf die Straße. Und naja, wie war es so weird? Ich weiß gar nicht, wer im Interview nochmal war. War es Romeo? Ich weiß gar nicht. Der meinte so, yo, irgendwie finde ich es ein bisschen weird, weil er sagt zwar, ja, also entweder wir machen jetzt Rennen oder halt nicht, weil es ist als GC neutralisiert, aber irgendwie fahren die 70% des Feldes dann doch wieder Vollgas auf Etappe. Zitat Remco, er wollte ja, glaube ich, dem Rennen auch entsprechend, wenn sie sagen, es ist ein Rennen, auch Tribut zollen und dann auch schon auch voll fahren und jetzt nicht so halb fahren, das verstehe ich irgendwie auch. Aber das war eine komische Situation. Also wenn du auf GC fährst, musst du jetzt nicht schnell fahren, aber eigentlich kannst du auch irgendwie die Lampen ausschießen, obwohl es irgendwie keinen Sinn ergibt. So, das war mir so halb entschieden. So, aber wahrscheinlich hättest du es auch in dem Moment nicht richtig machen können, wenn du am Tag selber mir noch entscheiden musst, jo, das ist halt einfach aufgrund der Wetterlage vielleicht auch sinniger als nicht, das so fahren zu lassen. Weil stell dir vor, du bist halt derjenige, der halt einfach so eine krasse Böe reinbekommt oder die ganze Zeit halt gebremst wird. Das ist ja kacke.
Ja, geil war, man hat so, ich habe in so einem Zusammenschnitt gesehen, wie Mats Wenzel losgefahren ist. Das war so, hat so richtig gezeigt, ich fahre hier heute nicht schnell. Und ich habe erst so mal nachgeguckt, wo er rausgekommen ist, viertletzter, 39er Schnitt.
Genau, das meine ich halt.
So, nee, also Leute.
Ja, wenn ich nicht muss, dann lasse ich es auch.
Dann lasse ich es auch.
Ja.
Also macht ja auch Sinn.
Verstehe ich voll.
Remco gewinnt das Ding auf dem Straßenrad. Alexander Vlasov, das fand ich stark.
Ja, ja.
Das, also 8 Sekunden hinter Remco.
Ja, das ist krass.
Bei Vlasov.
Und also Straßenradzeitfahren, vielleicht tut ihm das gar nicht mal so schlecht, aber
der hat auch gefühlt auch ein relativ breites Kreuz.
Ja,
der ist sehr, sehr dünn, der ist sehr, sehr groß.
Ja, also der, 1,86. Ist so komisch, der ist genau groß, dünn,
und aber so hat Dreiecks-Oberkörper so ein bisschen.
Ist so Kreuzwegschultern.
Ja, genau, genau so.
Der hat die Kreuzwegschultern.
Und also dafür ist es schon krass. Und on top ist er jetzt auch noch Sprinter. Der ist Fünfter geworden in dem Massensprint, den Bini Gemay gewinnt.
Ja.
Was hat man mit dem Mann gemacht? Der ist ja komplett am Fliegen.
Russische Ben Turner.
Er hat nicht mal Contract hier.
Ja, gut. Vielleicht ist er gerade in Shape. Weißt du, wer auch gerade richtig in
Form
ist?
Bin ich also so eigentlich ganz cooler Fahrer. So.
Ja.
Deswegen freue ich mich, dass es für den. Ja. Aber es ist einfach sehr lustig. Der sprintet auf einmal richtig schnell. Der fährt auf einmal richtig schnell.
Ich glaube, alles.
Ja.
Weißt du, wer auch gerade in Form ist? Brandon Rivera.
Boah, jetzt hast du das auch rausgesucht?
Ja.
Ja, krass.
Kolumbianische Zeitfahrmeisterschaften, Viva la Colombia, verweist Brandon Rivera, zwei platzierten Daniel Felipe Martinez, auf um wie viele Sekunden?
Minuten, fast zwei Minuten.
Fast zwei Minuten, 1,52. Der erfährt einfach 2,1 km/h auf dem Zeitfahren, was Strecke hoch, Strecke runter ging. Also man könnte jetzt nicht mal sagen, dass Wind...
Gibt keinen Windeinfluss.
Genau, also gibt keinen Windeinfluss. Gibt der einfach Danny Martinez mal locker 2 Minuten. Was war da los?
47 Minuten Zeitfahren ist der einen 56er Schnitt gefahren.
Boah.
Das ist krass. 56er Schnitt alleine.
Das ist richtig. Vor allem er ist ja so eine kleine Kanonenkugel. Hast du seine Position gesehen?
Auf dem Bike so.
Das ist crazy, wie der sich zusammenstaucht. Also bei dem Bild kriege ich Hüftschmerzen. Da kriege ich schon so ein bisschen Iliopsoas wieder.
Aber da denke ich mir, Ja, durchs Zeitfahren ist er jetzt nicht krass aufgefallen.
Nein.
Bisher. Also, und auch bei diesen, also bei den nationalen Meisterschaften ist er schon gut gewesen, aber Martinez hat ihm letztes Jahr 1,40 gegeben.
Ja, bei den Meisterschaften. Wild. Jetzt andersrum. Und der ist so gut aus dem Jahr rausgegangen, der Martinez. Der Rivera. Ja? Ja, der ist so gut aus dem Jahr rausgegangen. DNF bei der WM, DNF bei Gio Emilia, DNF bei Trevali Varesine. Das waren die letzten drei Rennen.
Genau, also der ist zum Beispiel auch, und das finde ich dann ein bisschen verwunderlich, aber vielleicht ist es auch auf Ansage, wenn du dir zum Beispiel die Giro-Zeitfahren anguckst, mit der 177. 165. Dann wird er bei der Vuelta 152. beim Zeitfahren.
Der ist bei Trainer Jatteco 17. geworden, könnte man auch sagen.
Genau, aber bei allen anderen Zeitfahren.
Bei einem 11-Kilometer-Zeitfahren.
Bei allen anderen Zeitfahren, vielleicht hat er die Ansage, mach an dem Tag gar nichts, weil du bist als Elfer eingeplant, Ich würde den jetzt mal voll fahren lassen bei den Zeitfahren, wenn ich Ineos wäre nach der Aktion.
Voll.
Sagen so, okay, Kollege, du hast jetzt freie Fahrt. Lustig, dass du das auch rausgesucht hast. Ich habe es gestern gesehen, dachte mir so, Junge.
Interessant, ne?
Wenn du da einfach mal auch, du fährst einfach mal 2 km/h schneller als alle anderen.
Das ist also wirklich was, das ist eine ganz andere Geschwindigkeit.
Das ist ganz anders, wenn du dir den Achten anguckst, der ist fast 6 km/h schneller gefahren als der. Und der ist schon 50er Streifen gefahren, ja?
Vor allem 56 im Zeitfahren schon.
51er Streifen ist da fast gefahren. 56
Lass mich ganz kurz mal checken.
km/h ist halt brutal.
Lass mich ganz kurz checken, wir sind sogar auf Höhe, ne? 2,5.
Ja gut, aber das ist kolumbianisches Flachland. Aber das ist,
genau, das ist kolumbianisches, also das ist halt flaches Zeitfahren, aber wir sind auf 2580 Meter Peak. Wir haben brettflaches Zeitfahren, aber wir sind
also auf 2000 Meter ein 56er Schnitt.
Naja, denk an dünne Luft, ne? Also deswegen machst du ja auch die
Gut, das stimmt.
Das erklärt auch ein bisschen.
Das stimmt.
Das würde auch
eigentlich
hätte ich gesagt,
sorry, der Denkprozess im Podcast.
Das ist immer gut. Ich hätte gerade gesagt, es könnte vielleicht ein bisschen was erklären, aber eigentlich ist ja jetzt, ich sag mal so, es würde theoretisch die bevorteilen, die eher mehr Watts treten können, aber aufgrund ihrer Größe zum Beispiel mehr Luftwiderstand fressen. Jetzt hast du aber dünnere Luft, bist schneller, dann hättest du da der absolut mehr Watt treten kann, wäre jetzt ein bisschen mehr im Vorteil gegenüber Watt pro Kilo, der leichter ist.
Weil die Aerodynamik nicht mehr ganz zu entscheiden ist.
Genau, aber er sitzt ja auch drauf wie eine Kanonenkugel, also eigentlich wäre er sogar für Team Aerodynamik. Hätte ich jetzt kurz überlegt, deswegen ist es auf einmal wieder weggegangen, aber auf 2,5 ist auf jeden Fall schneller. Aber
auf jeden Fall, der Mann kann schnell Radfahren. Ich würde auch gerne mal 47 Minuten lang 56 fahren. Das schaffe ich nicht mal in einem Feld.
Nee. Am Feld ist es auch richtig, du musst ja auch richtig konzentrieren im Feld, also auch so generell das Tempo zu halten.
Das ist schon,
Weißt du, was du denn nicht brauchst? Nummwerfer.
Genau, die kannst du auf jeden Fall abschrauben.
Apropos Ineos, nächster Übertrag, hast du festgestellt, dass sie auf schwarzen Hosen fahren?
Ja, fand ich es aber weniger aufregend, muss ich sagen.
Nee, aber
ist mir herzlich egal, was für Hosen die fahren.
Aber so viel zu der großen weißen Hosen-Thematik.
Ja, ich glaube, Adam Blythe ist stark enttäuscht gewesen, habe ich zumindest irgendwo gelesen. aber, ja.
Okay, macht dir gar nichts auf.
Macht mir gerade relativ, also da gibt es interessantere Sachen im Radsport als die weißen oder grauen Hosen von Ineos.
Das ist ja
oder Grau. Team Stölting, wie ich sie nenne. Die einfach genauso aussehen.
Team Stölting.
Bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Thema kommen.
Ja.
Vingegaard ist noch aus der UAE-Tour raus, das ich ein bisschen schade finde. Da hätten wir den ersten Showdown gesehen.
Das wusste ich noch nicht, ja. Warum?
Hast du Begründung? Ja, ist ja da gestürzt, weil er von dem Fan gejagt wurde oder nochmal irgendwie erkältet gewesen. Das heißt, so der erste Showdown ist jetzt erstmal vertagt gegen Remco Evenepoel. Und ansonsten, was haben wir noch an relevanten News gehabt die letzten Tage?
Vielleicht noch, dass Lorena Wiebes die erste Etappe der UAE Women Tour gewinnt.
Ja,
sehr dominant im Sprint.
Ja, ich hab es auch gesehen, dachte mir so, das ist schon krass.
Einfach. Also, wird die auch da, sie, weißt du, was sie ist? Die ist die Rivera-Dominanz im Frauensprint. Lange eingeklemmt da an der Bande, dann kriegt sie da ihre freie Bahn.
Und trotzdem noch 5 Radlängen.
Tschüss!
Das ist so krass, also wirklich. Ja.
Also kennst du das, Lennart, wenn du bei einer 62 endlich frei bist und dann nochmal beschleunigen kannst?
Ja, also
was zur Hölle?
Da ist schon so eine Dominanz, wie es da jetzt gibt, gibt es im Männerbereich, da gab es schon lange nicht mehr, dass jemand so überlegen ist, was die Sprints angeht.
Nur früher, ich würde sagen, nur immer mit Rahmenbedingungen. Also früher vielleicht Cavendish, aber lag es eher an einem Sprintstil, beziehungsweise an dem Anfassstil, als wenn die an einem reinen Sprint. Oder Ja, also das, ich glaube eher, also als Sprinter, als physiologische Sprinter Qualitäten ist es echt crazy dominant.
Ja. Naja, also ich sag mal, Massensprints im Frauenradsport werden jetzt wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht deutlich spannender werden. Aber trotzdem ist es eine krasse Leistung und bin mal gespannt, wie die weiteren Etappen da aussehen. Die sind jetzt auch ein bisschen schwerer teilweise. Es gibt einen neuen Anstieg bei der UAE Tour, das wollte ich noch sagen. Es gab ja früher Jebel Jais.
Ja.
Jebel Hafid.
Und welchen Jebel haben wir jetzt?
Jetzt haben wir Jebel, weiß ich nicht.
Ich dachte, jetzt kommt ein.
Ich muss nicht nachgucken. Aber Jebel sehr steil.
Ah, Jebel sehr steil.
Ja.
Kein Autobahnberg.
Nee, genau. Das heißt, der Jebel Hafid ist, glaube ich, der flachere.
Ja.
Ist raus.
Ja, okay.
Und dafür gibt es jetzt ich gucke jetzt nach. Genau. Nee, Jebel Hafid ist noch weiter drin und das ist der.
Wenn ihr das hört, Leute, dann haben wir den Podcast nicht geschnitten.
Nee, der flachere ist Jebel Hafid 6'9 und der neue, der da mit drin ist, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig aussprechen kann, Jebel Mobra.
Ah ja.
Sehr steil, würde ich mal sagen. 8,1%. Die letzten 6,8 Kilometer mit 11,8%. Es ist der Mortirolo oder Angliru des Nahen Ostens, haben sie es irgendwo betitelt.
Ah, stark.
Okay. Und ansonsten gibt es noch eine weitere interessante Etappe, weil ich finde, UAE Tour hat oftmals so Etappen gehabt, wo du dachtest, da kann man doch mehr draus machen.
Hm.
Und es gibt da durchaus Etappen, die ganz cool sind. Zum Beispiel die Etappe am 19.02. Die ist einfach so, ja, die geht erstmal so hoch für ein paar Kilometer und dann ist es in so einem hügeligen Gebiet, wo immer wieder so kleine Zacken drin sind, so 1,2 mit 7,7, dann hast du nochmal irgendwo, was haben wir noch, ist nichts anderes markiert, aber die sind ähnlich lang, also ich tippe mal, du hast so 1 bis 2 Kilometer Anstiege mit so 6 bis 7%, das heißt, das ist so mal eine spannende, abwechselnde Etappe und dann geht es am Ende halt die letzten Kilometer runter. Da kannst du schon ein bisschen was machen und es ist ein bisschen abwechslungsreicher als halt dieses, hey, wir fahren in die Wüste, hoffen, dass die Echelons kommen
voll.
Und fahren wieder raus, haben Zeitfahren und 2 Bergankünfte.
Verstehe, das ist eigentlich ganz cool, hast du recht. Vor allem, weil wenn du auch so vorher so einen Anstieg vielleicht noch hast und leichte, wenn du es schnell fährst, leichte Vorselektion, ein bisschen Vorermüdung und dann gehst du halt nochmal hart auf diese Fatigue-Resistance, die es halt dann bräuchte. Das ist schon spannend, finde ich cool. Also, die machen was.
Ja. Dann würde ich jetzt mal in Richtung der Vorbereitung auf diese Rennen gehen. Oder du hast ja gesagt, du würdest gerne mal was machen zum Thema, was fahren die Profis gerade für Einheiten?
See.
Es gibt wilde Einheiten aus Norwegen. Was hast du noch mitgebracht?
Wilde Einheiten aus Norwegen. Ich habe so ein bisschen mal rumgeschaut. Der Kwiatkowski ist ein bisschen was auf dem Ergometer gefahren. Dann habe ich noch mal einmal einen Fact aus dem letzten Jahr noch, was ich mal kurz einmal droppen wollte, eine kleine Kalkulation von Unbound-Gewinner Cameron Jones, der seine Festive 500, da können wir ganz kurz vielleicht mal
beginnen. Ach, hab ich gesehen, ja.
Seine Festive 500 an einem Tag gefahren ist. Ich würde sagen, damit starten wir mal, weil
ich habe das noch fand nicht ich halt einmal in 7 Tagen geschafft.
Nicht einmal?
Nee, nicht einmal. Nicht mal, seit man das auch Indoor fahren darf.
Ach krass, du kannst
das auch noch nie so richtig probiert, aber ich.
Du kannst auch an einem Tag machen, wenn du nur einen Tag Zeit hast.
Genau, und da gibt es halt so einen, der sagt, so, ich mach das an einem Tag. Der könnte das theoretisch 7-mal machen. Theoretisch, so.
Festive 3500.
Ja. Ja, also meine Jahreskilometerzahl von letztem Jahr.
Ich glaube, bei Sepp Boyer hatten wir mal eine Festive 2000.
Ja.
Das war auch wild. Aber ja, gehen wir mal kurz auf diese Stats. Cameron Jones, für diejenigen, die ihn jetzt nicht kennen, der Typ hat Unbound gewonnen und ist einer dieser Fahrertypen, ich sag mal, 300 Watt sind wirklich Nasenatmung bei ihm. Also der fährt den ganzen Tag so ein Diesel-Kniegas, ist auch ein relativ großer und schwerer Fahrer, aber ich finde es sehr beeindruckend, wie vor allem energetisch und physiologisch aufgestellt solche Athleten sind, dass sie halt einfach sowas halt umsetzen können. Hauen wir mal kurz die Facts hier raus. Also 500 Kilometer Straßenrad, 13 Stunden 44 gebraucht, lediglich, müsste man sagen. Ist alleine dann gefahren.
Hat auch wieder eine exorbitant hohe Wattzahl im Average gehabt, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Willst du einen Tipp abgeben?
300.
302.
Ja. Ich habe das gesehen.
Aber auch da wieder, ganz kurz dazu, normalized 305. Ja, okay, auf 13 schon gleich so ein bisschen aus, aber wie konstant ist der Mann gefahren?
Ja, das ist schon krass.
135 Average Puls. Das ist so frech. Und damit habe ich ein bisschen weitergerechnet, denn ich mache mal kurz nochmal die Summary noch weiter und dann erkläre ich gleich nochmal ein bisschen was zur Physiologie. 14.900 Kilojoule, 15.000 Kilojoule dieser Tag gekostet. Boah. Dann Intensity Factor von 0, ganz kurz, Cardiac Drift, ne? Also Herzfrequenz Drift. 2%. Das habe ich bei 2 Stunden Lit.
Ja, ich habe das auf jeden Fall gerade schon nach 20 Minuten.
Krass, 2% Cardiac Drift, wirklich gar nichts. Fährt noch 3.500 Höhenmeter, aber die nimmst du, glaube ich, einfach mit. Genau, und dann Intensity Factor, jetzt können wir ein bisschen mal näher reingehen, 0,66 bedeutet 66% seiner FTP, muss man jetzt sagen, ist die Normalized Power, also 305 Watt. Ja, gut, da gesagt, gut, dann nehmen wir mal einen Taschenrechner.
305 oder 302. Ja.
Dann nehmen wir mal einen Taschenrechner. Bedeutet, er hat eine eingetragene Training Peaks FTP von 462 Watt.
What?
Er wiegt 83 Kilo. Ja, 3,6 Watt pro Kilo war der ganze Tag. Was bedeutet, seine Schwelle sind 5,56 Watt pro Kilo. Was schon, das ist ja, Alter. Das ist schon gut, das ist ordentlich, aber ja, es ist halt 5,5, ist jetzt nichts komplett Außergewöhnliches, aber er macht das bei 83 Kilo. Das heißt, er hat 462 Watt Schwelle. Was hat der für eine absolute VO2 Max, der Mann?
Ja, das muss krass sein. Was ich halt mittlerweile finde, ist, du hast diese 5,5 Watt pro Kilo Monster und 5,6, 5,7. Ja. Aber da drüber kommt noch diese ganze Schicht, also was Watt pro Kilo angeht.
Ja.
Da hast du immer noch genügend Leute, die besser sind.
Ja, ja.
Also für so einen Unbound gibt es wahrscheinlich keine bessere Physiologie, würde ich sagen.
Genau.
So, du hast da vor allem, wenn absolute Watt.
Ja.
Du fährst das sehr, sehr lange.
Du kannst ja jetzt schon sagen, nach dieser Aktion hier, wir wissen ja auch schon faktisch, er kann fast 14 Stunden 300 Watt halten. Wirklich entspannt. Das so, was willst du denn jetzt auch bei einem Unbound machen, wenn es auch physiologisch noch härter wird? Du
kannst ihn dann nicht fahren lassen, wie es jetzt letztes Jahr passiert ist. Da haben sie ihn fahren lassen, Simon Peot war mit dabei.
Ja.
Dem sind leider alle Gs am Ende rausgefallen und der musste dann, hat er gesagt, nur noch betteln, dass er ihn nicht abhängt. Und aber wenn du den einmal weg, wenn du den einmal eine Lücke gibst, dann musst du hinten ja wieder so schnell fahren.
Ja.
Das kriegst du fast nicht mehr zu, vor allem bei einem unorganisierten Gravel-Rennen, wo es das noch keine richtige Teamstrukturen gab.
Das wird in den nächsten Jahren definitiv kommen. Ich glaube auch, dass du Team-Gravel-Rennen haben wirst. So Spirit of Gravel, der ist real. Aber ja, das ist halt schon crazy, so eine Athleten zu haben. Und die auch versuchen zu knacken nachher, wenn es halt auf sowas, solche Rennen kommen, wo Aerodynamik nicht mehr so entscheidend ist. Hast du beim Anbauen vielleicht einen 33er Schnitt? So. Das heißt, die Aerodynamik ist da jetzt nicht mehr so ein Riesenvorteil wie bei einem 45er Schnitt auf der Straße.
Ja.
Und du musst halt gucken, wie kriegst du den halt irgendwann über die Distanz halt geknackt, vielleicht als Team auch.
Er wechselt halt, weil Tim de Klerk hat aufgehört.
Ah.
Letztes Jahr. Es könnte auch jemand
sein. Du meinst Tim, der mich so vorwurfsvoll angeschaut hat, dass ich, jämmerliche Wurst, wie ich bin, nicht vor ihm stehen bleibe und mein Pony-Equipment ihm gebe, als er da startet. Und er hat nichts gesagt, steht dann, anbauend war das, ne? Steht dann da. Guckt so in diese Menge, dreht sich um, guckt mich an, ich komme so vorbei, gescheppert mit 40 und hat sich dann aber so gestikulierend aufgeregt, dass ich jetzt nicht angehalten habe anscheinend, weil er ein Problem hatte. Okay, got it, so, wenn das, ganz ehrlich, wenn das Kilometer 280 ist in der brütenden Sonne, wir sind beide so ein bisschen irgendwo im Lost, ey, ja klar, halte ich da an. Aber in der ersten Stunde, wenn er da steht, dann sag was, Bruder. Tim, sag was, wenn du was brauchst.
Bist du nicht für verantwortlich.
Denke ich mir auch.
Ja, interessant, wusste gar nicht, dass der Anbau gefahren ist.
Ja, das Anbau DNF. Hab's
vergessen, ja.
Ich war besser als Tim de Klerk bei Unbound.
Ah ja, Lukas, da kannst du dich jetzt dann hochziehen.
Ja.
Gut, also auf der Straße so ein Tim de Klerk-Style könnte man so einen Fahrer auch sogar gebrauchen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Wir gehen mal ganz kurz noch weiter in die Physiologie von ihm, denn ich habe mal weiter rumgerechnet, wenn er 302 Watt Average fährt, sind das 1098 Kilojoule pro Stunde, würde er erklären, warum dann 15.000 noch bei 13 Stunden 44 braucht. So, wenn wir davon ausgehen, dass er, ich sag mal grob, den Stoffwechsel versucht einzuschätzen. Eine realistische Menge Kohlenhydrate könnte zum Beispiel sein, wenn dieser 1098 Kilojoule pro Stunde Betrag, wenn du lediglich 40% davon über die Kohlenhydrate decken musst und 60% über die Fette, könnte ganz gut bei einem Fatmax auch sein, wären das immer noch, weil die Menge der Kilojoule halt sehr hoch ist, 104 Gramm Carbs pro Stunde, was entsprechend auch noch logisch sein kann. Was bedeutet, dass wir einen Restbetrag haben von ungefähr irgendwie, was war das, 600 oder ein bisschen mehr als 600 Kilojoule pro Stunde an Fettoxidation. Wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es nicht massiv katabol über Proteine geht, würde immer noch bedeuten, er hat eine Fettoxidation von 70 Gramm pro Stunde, die er dann aufrechthalten müsste. Das wäre auch
theoretisch möglich, aber auch eines der höchsten, die ich schon gehört hätte. Würde aber auch bedeuten, jetzt kommt's, Lennart, dass er in so 13 Stunden 44 wirklich ein Kilogramm abgenommen hat und das an reiner Fettmasse. Der hat ein Kilogramm Fett verloren. Sogar ein bisschen, krass. Ja.
Wenn
doch sogar ein bisschen mehr sogar.
Wenn er nichts zugeführt hat.
Nein, nein, selbst wenn er zuführt. Also selbst wenn er 104 Gramm zuführt, hat er trotzdem noch mal ein Kilo Fett verloren.
Nee, also selbst wenn er Fett auch zuführt.
Ja, okay, verstehe ich.
Ein bisschen aber das, was kannst du wahrscheinlich, aber ja.
Dann
ja
das bringt ja aber auch nichts. Fett den Loading Boss bei einer Belastung nicht machen. Aber der durch diese Einheit eine Stunde, also durch diese 13 Stunden, an einem Vormittag bis Abend ein Kilo Fett abgenommen.
Also würde ich auch mal erwarten bei so einer Aktion, dass da irgendwas verschwindet.
Ja, aber überleg mal, das ist
Körperfettreduktion, genau.
Das ist aber, also das Crash-Diät, aber auf, funktioniert wirklich.
Funktioniert wirklich, ist auch
nicht, nur Wasser.
Ist nicht so gesund, aber.
Ja, ich sag mal, der metabolische Stress und der hormonelle Stress ist halt schon hoch, also dabei.
Boah, aber das ist schon krass, wenn du ein Kilo Fett verlieren kannst.
In einer Session.
In einer Session.
Verliere ein Kilo Fett in einer Session. Ich gerade
das klingt wie so ein richtig trashiger YouTube.
Ja, aber in dem Moment stimmt es sogar.
In dem Moment stimmt
du
es.
Du musst halt aber auch,
mache diese fünf Sachen.
Ja, du musst aber auch 1,5 Kilo Carbs irgendwie reindonnern gleichzeitig. Und das finde ich halt so irre bei solchen Fahrern, wenn die es halt wirklich schaffen, Stunden um Stunden halt 1000 Kilojoule pro Stunde zu verbrauchen, weil der Gesamtenergiebedarf ist halt einfach crazy hoch.
Ja, das ist schon krass. Da musst du schon richtig reinschieben, du musst auch gut vertragen können.
Ja.
Jetzt musst du viel trainieren wieder, also das wirst du als Amateur nur sehr schwer. Also klar, du kannst auch da genug Train the Gut machen.
Ja, ja.
Aber da musst du schon echt vieles richtig machen, damit du so voll in diese Position kommst. Der hat ja, was hat der für ein Background? Ist das ein Mountainbiker?
Ich glaube schon, ne? Neuseeländischer Mountainbiker. Und ich weiß noch, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Als ich Podiumdiskussion gemacht hatte, doch.
Unbound?
Bei Unbound, genau.
Jetzt war so lange Denkprozesse.
Sorry, irgendwas mit P von Marb, auch ein Athlet. Pat, irgendwas. Auf jeden Fall auch Neuseeländer und der meinte halt so, ja, bitte nicht vergessen, da ist nur ein Fahrer im Köcher, der wird die nächsten Jahre voll die Decke schießen. Ich habe den the Kid kennengelernt und der wird auf jeden Fall richtig gut fahren. Am nächsten Tag hat das Ding halt einfach massiv von vorne gewonnen. Also das war schon auf jeden Fall krass. Aber noch ein weiterer Beitrag von einem Treter zum nächsten Treter, bevor ich gleich zu meinem Profi komme.
Ja.
Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Hayden Pucker, kennst du noch? The Farm Watts? Der Typ, der zweite Jason Osborne, der so richtig viel Watts treten kann auf E-Races.
Doch viele von denen, oder?
Ja, aber das ist der höchste.
Okay.
Nee. Der hat es wirklich geschafft, hat eine Schwelle von 500 Watt. Der hat auch seine 84 Kilo ungefähr. Letztens hat er einmal einen Screenshot gemacht, dass Swift seine Schwelle angepasst hat von 500 Watt auf 500 Watt. Weil es gibt bei Swift, glaube ich, die Einstellung 500 Watt Schwelle nicht höher. Und der hat letztens eine Challenge für sich gemacht. Wie lange kann ich 400 Watt fahren?
Und wie lang?
4 Stunden 40. Der ist 4 Stunden 40 gefahren.
Hör doch auf. Ich habe doch keine Lust mehr auf sowas.
4 Stunden 40. Und der Typ lebt halt von so E-Races und der fährt ein bisschen Gravel. Das war der Dude, den kann man bei meinem Unbound-Video sehen, in den ersten Minuten, wie ich dahinter gefahren bin, der seine Kurbel da verbogen hat. Das ist Farm Wars Hayden Pucker. Seine Wade ist mein Kopf. Ich meine, im Rennen selber kann das nicht so gut zeigen. Im E-Racing natürlich dann schon. Aber auch da wieder physiologisch super interessant. Also wie bist du in der Lage, dass du 4,5 Stunden oder über 4 Stunden 400 Watt fahren kannst?
Das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Also ich finde es krass, diese Zahlen, das vor ein paar Jahren wäre das noch absolut undenkbar gewesen gefühlt, obwohl man immer wieder auch gibt doch dieses komische Reel, wo einer Lance Armstrong fragt, wie lange er so, so auf 30 Minuten gefahren ist. Ja, 500 Watt.
Ja, weiß ich nicht, Bruder.
Ja, vielleicht mit 5000er Hämatokrit möglich. Aber ja, also ich finde es schon sehr, sehr krass, wie die Zahlen auch in die Höhe gestiegen sind.
Ja, oder Contadors 7, was auch immer Watt pro Kilo Schwelle, die er selber angegeben hat, 20-Minuten-Test.
20 Minuten,
7,4
Watt oder sowas.
Ja, und auf, weiß nicht, paar 60 Kilo. Ja, okay.
Auch nicht schlecht. Dann gucken wir jetzt mal da drauf, wie wir da hinkommen.
Genau. Thema Training. Und zwar, wer gerade sehr viel postet, und das müssen wir mal anschauen, das sieht eigentlich echt interessant aus, bei den Jungs vom UNOX-Team, weil die sind gerade richtig im Machermodus. Sierra Nevada Höhentrainingslager. In den letzten 3 Wochen hat Jonas Abrahamsen relativ viel auf Swift absolviert, kommt dazu, aber auf Strava gepostet und man kann sich die Einheit ein bisschen anschauen. Hast du das ein bisschen gesehen? Hast du es mir verfolgt?
Bin in letzter Zeit nicht mehr so der krasse Strava-Warrior, obwohl jetzt fängt langsam wieder an. Ja, aber okay. Ich habe nicht so viel gesehen, nee, muss ich sagen.
Ja, okay. Also Setting, paar Jungs vom UNOX-Team sind jetzt gerade in der Höhe, so, die machen jetzt gerade ein längeres Höhentrainingslager, haben wie 1-2 Tage erstmal in Granada verbracht und sind dann hoch.
da oben kannst du nichts machen. Also deren Wohnung, kannst du dir den Videos anschauen.
Die Videos habe ich gesehen, ah, okay, wie sie jeden Tag die Tür aufmachen und dann da erstmal irgendwie so
Schnee wegarbeiten.
Und da auch Wasser so reinläuft, genau, in die Wohnung. Ja,
das ist wirklich, so, das ist ein Graus, was da passiert. Aber die sind, wie wirkt das so, als hätten die alle Bock? Das ist komplett wild.
Ja.
So ein Haufen Norweger im Schnee.
Gut, die kennen das.
Ja, schon. Die
sind also, einen Haufen Spanier in den Schnee schickst.
Ja, ja.
Aus einen, die kommen aus der Region Granada, die kennen den Schnee, aber dann wird es ein bisschen was anderes.
Das stimmt wirklich. Also die sind alle richtig im Machermodus. Ja, und ich hatte mir ein bisschen was angeschaut die letzten Tage. Ich fasse mal eben ganz kurz einmal so zusammen. Jonas Abrahamsen fährt gerade viel.
Gestern 6 Hours easy und ein Mega-Pretzel, alles klar.
Ja, also die fahren erstmal viel, dann fahren sie viel auf dem Swift, eigentlich nur in dieser Leichtathletikhalle da. Sieht immer ganz geil aus, das Setup, was sie das da aufbauen. Und Jonas Abrahamsen hat die letzten Tage low intense. Ich habe mal folgendes, ich habe alle Fit-Dateien exportiert, dann bei WKO hochgeladen, ein eigenes Profil angelegt von Jonas Abrahamsen, ein bisschen mal durchrechnet, wo er aktuell mit der Schwellleistung stehen könnte, beziehungsweise auch mal abgeglichen, was er als LT2 Training Sessions fährt.
Ja.
So geschätzte, jetzt aufgepasst, Höhen LT2, zumindest fährt er das als Zielzone, könnten so 407, 408 Watt sein. Das finde ich jetzt erstmal auch okay zu dem, was man glauben könnte, was er auch im Sommer performt. Und was er jetzt auch gerade in der Höhe performt, wenn du ein bisschen noch was abziehst, wir sind auf 2300 Meter, da kannst du mal gut und gerne nochmal 10% irgendwie abziehen an Leistungsfähigkeit an der Schwelle oder vielleicht auch weniger, 7-10%. Das kann schon ganz gut passen, dass er jetzt gerade 20-30 Watt runterfährt als an der Ebene.
Kurz nochmal für die Leute, LT2 ist Schwelle.
Ah ja, genau,
Schwelle. LT1 ist das erste Mal, wo du Netto-Laktat produzierst.
Jein, also LT1 ist, wenn du das zum Beispiel, wenn du dir einen Plot machen würdest im Stufentest aus Laktatwerten und Intensität, du fährst 100 Watt, dann fährst du 150 Watt, 200 Watt und so weiter und du würdest schauen, wie der Laktatwert sich entwickelt, dann wäre quasi LT1 der erste überproportionale Laktatanstieg zur Leistung. Also Beispiel mal, je 20 Watt hast du um 0,2 Millimol angestiegen, was auch immer, oder so eine kleine Senke sogar bekommen und irgendwann gibt es so einen kleinen Knickpunkt und dann geht es zum ersten Mal richtig ab. Aber es ist nicht im Ungleichgewicht, es schießt es nicht durch die Decke. Du würdest
das ist der Punkt, wo du als Fahrer das erstmal merkst, oh.
Ja.
Also jetzt langsam beginnt irgendwas.
Genau, langsam beginnt diese Intensität. Das ist das, was man auch als Zone-2-Training so ein bisschen versuchen möchte zu definieren. Und wo, ich sag mal so, in der metabolisch, in der Theorie, ich sag mal, der höchstmögliche aerobe Stoffwechsel aktiviert ist, also Mitochondrien richtig am Feuern, bei gleichzeitig noch erträglichem glykolytischen kohlenhydratverbrauchenden Stoffwechsel und Laktatanstieg. Das heißt, du hältst diesen 1,5 Millimol vielleicht Wert, hältst du aufrecht, der wird jetzt nicht durch die Decke schießen.
Mhm.
Es kostet dich auch ein bisschen an Carbs, das ist immer diese vermeintliche Denkweise, so ein Two-Wear-Lit-Training oder lockeres Training, ist es nicht. Das ist das
absolut verschwenderischste.
Genau, es ist eine gefährliche Zone. Also für LT1, also Fatmax, Zone 2 Training und kannst so Low Sweet Spot, da kannst du richtig wegschießen. Ja,
kannst du viel fahren,
aber
verbraucht extrem viel.
Wenn du das mal triffst, ne, wenn du diese mal Intensität mal wirklich dauerhaft fährst, so am Block oder mit Intervallen, boah, ich finde, das macht anders müde und es kann auch sein, dass es wirklich einmal, von einem auf den anderen Schlag komplett leer kickt, wenn du mit den Carbs nicht aufgepasst hast. Weil du merkst relativ lange so, es geht.
Ja, es geht. Und wenn du dann einmal einen Fehler machst, dann rauscht die Tachonadel aber dermaßen sowas von runter.
Ja, da kickt das nochmal anders, weil wenn es beim Lit passiert, finde ich, ist das mal so ein chronischer Prozess. Du merkst so, oh, aber es geht noch und dann ist irgendwann, oh. Und wenn du es bei Intervallen machst, die kommen einfach nicht mehr. Okay, das ist ganz klare Feedbacks. Das eine ist chronisch, das andere ist so ein bisschen Hardcut. Aber da ist so, geht, pum.
Ende.
Geht nicht mehr. Ja. Das fühlt sich ganz, ganz komisch an. Und auch das bei ihm, entspannte 300, 320 vielleicht.
Ich glaube, ich habe die Einheit auch schon gefunden, über die du gleich sprechen möchtest. Die ist mir nämlich jetzt gerade auch sehr ins Auge gesprungen.
Ja, die machen wir gleich auf jeden Fall. Ich wollte nur eben zusammenfassen, 80,7% des Trainings war jetzt im Lit-Bereich, Threshold 17,1% und Hit-Bereich 2,2%. Also würde ich Hit, sag mal, Threshold und drüber bei ihm, 2%, also nur einmal ein paar einzelne Intervalle gefahren, aber nicht
wirklich vom Volumen. Was bei den Stunden, Wochenstunden von denen aber dann doch auch wieder sogar viel ist, absolut.
Ja, voll, auf jeden Fall. Absolut gesehen sind das schon ein paar Minuten, aber auch da die eine, die wir gleich besprechen könnten, ich sag mal so, ich mache gerade mehr Hit. Jetzt gerade bin ich in einer Hit-Woche, wir können gleich mal diskutieren, auch warum, jetzt große Frage, warum Profis kaum eine Hit-Woche gerade machen, muss man einfach sagen, sieht man sehr selten bei Profiathleten. Bei den Top-Fahrern, man sieht immer sehr viel Volumen. Und jetzt aufgepasst, jetzt kommt wieder der große Bogen. Und deswegen solltest du nicht trainieren wie die Profis. Denn für die Amateurfahrer kann das sogar sinnvoll sein, für die Profis manchmal nicht.
Korrekt.
So, kommen wir zu der einen legendären Einheit. Hast du den 2. Februar offen?
Ich habe offen den 31. Januar.
Ach so, da war auch noch eine Einheit.
Finde ich auch schon ganz interessant. Den 2. Februar habe ich noch nicht gesehen, aber fangen wir an.
2. Februar. 4x6 Minuten LT2 plus 6x3 Minuten Forza Max plus 8x1 Minute Forza Max bei Watopia. Und das nochmal in so einem Increasing-Variation. Fand ich relativ interessant. Nachher habe ich mal rausgestoppt, diese 8x1 Minute, da liegt, also anders, wir gehen mal weg, 6x3 Minuten, die Leistung ungefähr 450 Watt, die er da tritt, in Forza Max Hit-Bereich. Und hinten raus steigert er quasi nochmal die Intensität in jedem Intervall, einfach ein paar Watt, steigt mal mit 430 ein, hinten raus dann 450, 480, 520 und der allerletzte bei 580, 590 Watt.
Ja.
Immer noch unter Höhenstress. Aber wie crazy bitte auch einfach seine Herzfrequenz, ich glaube, der wird nicht so ewig hochkommen, der kommt mal immer Richtung 160, 163 Herzfrequenz, fällt dann wieder ab auf 140. Ja. Und kommt dann wieder hoch. Also du siehst halt, diese Kinetik ist super schnell, so super reaktiv.
Ja.
Und ein Indikator finde ich immer, wenn man, ich weiß nicht, ob du dir das auch so wahrnehmen würdest, wenn du gute Form hast, dass du ein hartes Programm machst und relativ rasch danach wieder auf einem Baseline, Herzfrequenz und so ein Gefühlslevel bist. Weil der fährt nämlich nachher entspannte 260 Average, immer noch 2300 Meter Höhe, mit halt einem Puls von hinten raus nur noch 122, 123 wieder rum. Also der ist super schnell auch wieder in so einem Recovery-Modus.
Ja, es ist auch die zweite Einheit am Tag oder die,
ja.
Es ist eine von zwei Einheiten
am Tag.
Ich habe jetzt nicht im Blick, welche zuerst war, aber da gibt es ja noch eine dreistündige 6x20 Minuten ja. LT1-Fahrt.
Ja, Start bei 120 Hertz-Sequenz bis 130 hoch, aber mit passiven Pausen zwischendurch, das fand ich interessant.
Ja.
Hast du da noch gesehen, was der Physio gemacht hat? Hast du die Videos gesehen?
Nee.
Und jetzt weiß ich nicht genau, ob die, ich bin ehrlich, ob die wieder an was Neues rum am Doktern sind oder ob sie einfach nur die Leute verarschen. Aber ich glaube, die machen das ernsthaft.
Was denn?
Da steht der Physio mit dieser Mastar-Pistole, mit der Terragun, und haut den die ganze Zeit auf den Gluteus Medius, also auf den Arsch, ja, auf den seitlichen Arsch. Das ist der, wer quasi aktiviert, wenn ihr eure Hüfte halten wollt, wenn ihr lauft zum Beispiel, und hält die Pistole da rein.
An nur einer Seite oder an beiden Seiten?
Auf beiden Seiten. Also nicht gleichzeitig, sondern mal von einer auf der anderen ja. Seite. Und Abrahamsen schreibt dann drunter von wegen Roubaix-Training. Und ich habe schon mal gesagt, es gibt eine Studie von Bossi, auch eine norwegische Gruppe, die sich angeschaut hat, wie die Intervalle funktionieren auf Vibrationsplatten. Die haben sich angeschaut, Vibrationsplatte erhöht die fraktionelle Ausschöpfung der VO2 Max während der Intensität. Also es ist also eine höhere VO2 bei gleicher Leistung, wenn du Vibration drin hast. Und ich bin nicht sicher, ob die versuchen, das gerade zu simulieren und das da eine Art muskuläre Fatigue Resistance reinzubringen oder ob sie uns alle verarschen.
Ich glaube, die verarschen uns.
Ich glaube
es gibt deutlich effizientere Methoden, das hinzubekommen, dass der Mann wackelt.
Nein, es geht nicht um Wackeln. Es geht darum, dass der Muskel die ganze Zeit vibriert.
Genau, aber da könntest du doch auch eine Vibrationsplatte dann in dem Sinn nutzen.
Meinst du, das ist einfacher als...
Deutlich einfacher als den Physio da 6 Stunden lang mit so einer Terragun.
Ja, nicht die ganze Zeit bei den Intervallen halt. Nicht 6 Stunden, der steht nicht die ganze Zeit da.
Ja, aber dann ist...
Überleg mal, wie scheiße das sein muss. Stell dir mal vor, du fährst eine... LT2, was auch immer, so alles so on the edge, dann noch mit Höhe. So, und dann steht der da und hält auf dein Vastus Lateralis so eine Terragun noch drauf.
Ja, ich glaube, das fühlt sich scheiße an, aber in dem Fall hätte ich gesagt.
Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch glaubt, dass da was hintersteckt. Ich bin nicht sicher, ob ich mir jetzt komplett zum Obst mache. Das
ist der Einzige.
Aber ich finde auch irgendwie, ich glaube, da ist was.
Okay. Gut. Gucken wir auf die weiteren Einheiten. Was haben wir da jetzt noch?
Ja,
2 Stunden Fahrt mit angehaltener Luft.
Jetzt war stammig. Ja, ansonsten haben wir noch weiter entspannte Lit-Ausfahrten. Auch da wieder, ne? Lit bei ihm. Teilweise 230, 22 Watt.
Ja, die eine Einheit, genau, diese langes Ding, 242 Watt Average.
Ja.
Das ist halt wirklich dann auch 114er Puls oder sowas. Das ist, der Mann ist im Chillen.
Ja, genau. Und da möchte ich aber auch noch mal ein bisschen den Bezug dazu bringen, zu den unseren ganzen ambitionierten Hobbyathleten, die auch 220 bis 230 Lit fahren. Das ist halt auch, da sehen wir noch mal diesen großen Kontrast zwischen der Intensität und dem Low-Intensity-Training. So, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, den Profis anders machen. Das merke ich auch bei manchen Athleten, die mehr Leistungsfähigkeit mitbringen. Weil da merkt man, dass Prozent von Schwelle im der Bestimmung von Trainingszonen, was gerade Lit-Training anbetrifft, nicht mehr so ganz greift. Weil wenn du immer die 70% oder 60% rannehmen würdest, würdest du halt irgendwann bei so jemandem wie Abrahamsen auch feststellen, Junge, du müsstest halt 280 Lit fahren. Ja, das kann der auch irgendwo, aber es ist nicht Lit. So, es ist halt einfach zu hoch. Und
dann wieder, was du eben ausgerechnet hast, der damit einhergehenden Energieverbrauch und vor allem den Carbverbrauch, musst an jedem Tag extrem viel fuelen. Wenn du da einmal daneben liegst bei der hohen Intensität, bei der Menge an Energie, dann hat richtig ins Klo gegriffen.
Voll, voll. Und ich habe das in einem Video vor ein paar Wochen verarbeitet. Wenn ihr mal schauen wollt, habe ich ein bisschen was über Polarized Trainingsmodell und Blockpolarisierung gesprochen. Die Signalkaskade von Low-Intensity, High-Volume-Training, die sogenannte CAMK, kurz überlegen, CAMK, die wir antriggern wollen, Calcium-Modulin-Kinase, basiert auf wiederholende Kontraktion und ein Schiff von Calcium. Und dann haben wir noch ein paar andere Wege, wie zum Beispiel VEGF, das ist dann Vando-Endothelial Growth Factor, dann wird mehr Durchblutung erzeugt in deiner Muskulatur und so weiter. Diese Wege, diese Stoffwechselwege, werden getriggert und trainiert und angeregt durch Fahren, durch Lit-Training. Und man weiß, mehr Volumen hilft. Aber man weiß nicht unbedingt, ob jetzt mehr Intensität bei Volumen auch mehr hilft. Also 180 Watt ist gut, aber 217 Watt ist nicht unbedingt besser als 180 Watt.
Ja.
Aber bei 217 Watt wissen wir halt einfach, okay, du hast ja mehr Fast-Twitch-Rekrutierung, du verbrauchst mehr Kohlenhydrate, produzierst mehr Laktat und so weiter. Und das ist auch, jetzt kommst du als Zuhörer in dem Podcast auch wieder mehr ins Spiel, vielleicht auch ein Grund, weshalb man vielleicht gerade bei solchen Hit-Trainingstagen auch vermehrt Probleme halt hat, wenn du sagst, ah, ich bin ja locker gefahren, der Puls war ja auch locker, aber du hast so slightly bisschen zu intensives locker. Kann schon reichen, dass du so ein paar Ressourcen genommen hast und am nächsten Tag beim Hit-Training nicht mehr so performt hast wie sonst. Das ist einer der, ja, ich würde es sogar plakativ nennen, das und Kohlenhydratverbrauch, Kohlenhydrataufnahme bei Training ist einer der häufigsten Limitatoren für Hit-Trainingsmöglichkeiten.
Ja. Ja, du nimmst dir hier und da ein paar Prozent.
Ja.
Und an solchen Tagen, wo du halt ein Hit-Training hast, da brauchst du halt alles, was du hast.
Ja.
Und wenn du das nicht hast, dann hemmst du dich halt irgendwo.
Ja.
Und das willst du halt nicht. Das heißt, da ist die Vor- und auch die Nachbereitung am Tag vorher, vor der Einheit, am Tag der Einheit ist halt entscheidend.
Voll. Der Mann hat eine 106er Puls beim Training. Also Leute, wenn ihr mit 100er Puls durch die Gegend fahren, so, oh, ich hab zu wenig, ich trainiere zu wenig. Denkt, also klar, der hat jetzt auch mehr Watt da drin, das ist nicht bei allem gleich so. Athleten haben halt 100er Puls, wenn sie aufs Rad gehen, so. Fühlt sich jemand abgeholt.
Man muss ein bisschen sagen, aber auch, der hat ja den Luxus zu sagen, kann ja, ich krieg den Reiz hin.
Ja.
Den Reiz bei möglichst geringer Beanspruchung des Körpers.
Ja.
Wir Hobby, Amateur, normal Arbeitende, wir müssen halt schauen, dass wir es vielleicht ein bisschen komprimieren dürfen, dann natürlich schon einen Ticken schneller fahren. Aber die Grundbotschaft ist schon richtig. Ey, dieses Low Intensity darf gern low sein. Ich meine, das haben wir von Anfang an gepredigt hier.
Ja.
Und vor allem, wenn man sich da mal Zeit nimmt, länger zu fahren, muss es low sein. In anderen Bereichen können wir auch ein bisschen anders fahren als die Profis, hast du schon gesagt. Deswegen trainieren wir nicht wie die.
Genau, also low darf wirklich low sein. Entspannt euch dabei. Es ist wirklich in Ordnung, wenn das easy ist. Es ist trotzdem Training und ich denke mal, wir haben das in unserer Community relativ klar schon mal kommuniziert und immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht. Aber ich sage es gerne nochmal, weil anscheinend es nicht immer durchdringt. Der Fettstoffwechsel, der beginnt nicht erst am Ende einer Trainingseinheit. Du musst nicht erst 3 Stunden fahren, dann am Ende kommt der Fettstoffwechsel. Das ist eine Grafik, wo sich Leute darauf beziehen, die ist falsch interpretiert. Der Fettstoffwechsel ist schon von Anfang an da, sonst wird das System nicht funktionieren. Ja, genau. So, irgendwann ist es so, wenn die Kohlenhydrate leer sind, ja, temporär ist so ein bisschen der höhere Fettstoffwechsel vielleicht, der etwas reduzierte Kohlenhydratstoffwechsel und irgendwann bricht das alles ein.
Dann kommt die Spaßzone.
Da hast du Proteinverbrauch.
Da gibt es so einen ganz kleinen Moment, wo du richtig geile Beine hast, kurz vorm Hunger hast.
Ja, genau. So, jetzt tut ja gar nichts
mehr. Jetzt tut ja gar nichts mehr. Ich merke ja gar nichts mehr. Und dann merkst du alles.
Ja, genau. Dann tut es auch weh, obwohl du es tut richtig, es ist intensiv im Muskel, obwohl gar nichts passiert.
Genau.
Ja. Und da ist halt wichtig, dass man das Lit-Training auch als solches versteht, weil wenn das auch immer nur so ein bisschen zu schnell ist und da noch ein bisschen zu schnell, dann sorgst du im Training einfach davor, dass du halt genau das immer in der Mitte rumfährst und halt nicht wirklich Entwicklungsprozesse sehen kannst. Das Gegenteil davon ist dann die Hit-Woche, High-Intensity-Woche. Da haben wir auch nochmal Podcast-Folgen zu gemacht. Ich will es gar nicht zu stark ausführen, weil ich möchte noch eine weitere Einheit gleich kurz besprechen. Aber ich kann sagen, das mache ich gerade und ich würde in den kommenden Tagen auch ein Video dazu machen. Bin gerade dabei, gerade das zu drehen. Also wenn ihr wollt, in wahrscheinlich einer Woche, anderthalb Wochen könnt ihr dann ein Video zu sehen, wie ich mir gerade in der Hit-Woche die Fresse poliere.
Sehr schön. Welche Einheit hast du noch?
die, was du auch gerade meintest, 21 mal 10 Minuten.
Ja. Auch mit, schön.
Und
auch
1000,
eine tolle Idee.
Ja, eine tolle Idee. Und Zitat, 1000 Grams Carbs.
1000 Grams of Carbs.
Ja. Also, was hat er gemacht?
Ist runtergefahren den Berg und ist ihn einfach 1000 Millionen Mal hochgefahren. Ja.
Also erstmal, wir sind nicht mehr in der Höhe, muss man zu sagen. Wir sind jetzt auf 800 Meter.
Genau. Lustigerweise sehen solche Einheiten dann immer aus wie diese typischen Einheiten, die sie auf Swift fahren würden.
Ja, genau.
Du fährst da runter und dann 21 mal 10 Minuten, ich würde mich safe verzählen. Musst du doch auch erstmal,
ja.
Wahrscheinlich waren es auch 20 mal 10 Minuten, der hat sich verzählt.
Ja, das kann sein.
Und dann deswegen 21 mal 10.
Oder der Trainer ist einfach so diabolisch, so, nee, nicht 20, muss 21.
Einer geht noch.
Einer genau. Oder einfach so vorher, der irgendwas 21, wir sind mal fancy drauf. Ja, 21 mal mit einer Intensität von, ich crop mal kurz hier raus, 391 Watt. Das ist so, ich sag mal, Fatmax ist das nicht, aber ich sag mal, das ist wahrscheinlich so Low Sweet Spot auf Nicht-Höhe, auf Meeresebene, könnte man schon sagen. Herzfrequenz immer entspannt auf Richtung 140, 136, 140, ist halt einfach ein crazy Training. Was sie damit bewirken wollen, da bin ich jetzt an diesem Punkt, da komme ich so ein bisschen an meine Grenzen. Wir müssen mal vielleicht mal jemanden fragen, ob wir da einer der norwegischen Trainer mal ranbekommen. Ich weiß nicht, ob die einfach das energetische Volumen hochtreiben wollen. Also einfach, dass sie super viel Energieumsatz halt haben. Weil diese ganze Einheit sind 6 Stunden, 286 Average, alles im aeroben Stoffwechsel. Ja. Also hier ist nicht so wirklich, hier ist kein HIIT-Training dabei oder sowas. Das ist aber auch nicht LIT, das ist halt irgendwas dazwischen.
6.851 Kalorien.
Ja, genau. Also die Frage ist halt so ein bisschen, wollen die viel Zeit in einer Intensitätenzone verbringen, wo halt sehr viel Energiestoffwechsel passiert, um was zu erzeugen? Oder ist das eine Art Fatigue-Resistance-Einheit? Ich kann es nicht wirklich sagen. Weil es ist halt irgendwie, es ist,
für mich sieht es wirklich wie eine Fatigue-Resistance-Einheit aus. Also den muskulären Stress, den du da drauf gibst. Ja. Ich meine, die haben jetzt nicht irgendwie mit der Frequenz rumgespielt noch. Das wäre, glaube ich, nochmal der nächste Schritt,
die
Muskulatur noch krasser zu reizen. Aber das ist schon
Man könnte sagen, das chronische Aufrechthalten dieser Intensität. Ich meine, am Ende, du hast halt 200 Minuten lang in diesem Sweet-Spot-Bereich verbracht.
Ja.
Also über 3 Stunden im Sweet-Spot-Bereich ist halt auch einfach ein Ansammeln von Zeit. Also ich auch schon mal sagte, mal diese 130-30er, die ich mal gefahren bin.
Ja, sowas.
Dumme Idee, ja, klar. Aber am Ende muss man sagen, ich habe 100 mal so 30 Sekunden im On-Bereich über 400 Watt verbracht. Das ist dann einfach auch eine Fatigue-Resistance, die du antrainierst, die kriegst du sonst halt so nicht hin.
Das macht dir doch auch irgendwo ein bisschen Spaß, oder?
Ja, natürlich.
Ich würde es tatsächlich auch ganz gerne machen. Ich bin aber jetzt in keinem, habe ich, glaube ich, zu dir auch schon gesagt, ja. Ich bin jetzt in so einem fragilen Zustand, ich baue jetzt erstmal wieder die Basis auf, weil wenn ich jetzt irgendwelche solche Sachen machen, die...
Ja, du würdest sofort krank
gehen. Bist sofort krank oder so.
Ja, du bist am nächsten Tag krank.
Ja. Ja.
Aber ich habe schon überlegt letztens, ich würde es gerne wiederholen, wenn wir auf Malle sind vielleicht. Ich will mal gucken. Also
hast du da nicht noch so irgendwas gemacht mit der, nur auf dem großen Blatt?
Ja, die große Blatt-Challenge.
Immer wenn du so auf Malle bist, dann hast du so irgend so eine dumme
Idee. Schreib mir doch eine weitere Challenge.
Oh, ja. Gut, das ist geil.
Schreib mir eine Challenge, die ich machen kann auf Malle. Von mir aus ist es ein nicht ganz so idealer Trainingstag. Vielleicht mache ich auch die 21 mal 10 Minuten Sweet Spot. So, das könnte man auch mal überlegen. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr mal sehen wollt.
In neuen Spotify-Kommentare,
ja.
Die nicht mehr so neu sind. Haut das mal alles da rein.
Ja.
Ich kann mir auch noch was ausdenken. Mir fällt spontan jetzt nichts ein. Fällt aber auf jeden Fall was Schlimmes ein. Oder mal auch Outdoor mit dem Hinterzug oder so.
Oh, nee. Das, hör mit Hits auf. Habe ich jetzt gemacht.
Sieht halt auch richtig scheiße aus, ja, wenn da so einer auch mit so einem Core-Heat-Anzug
mit den Inseln. Weißt du, was er machen muss? Du hast die Kapuze auf und da oben drüber den Helm.
Ja, ja, safe, auf jeden Fall. Und dann noch so ein Fuchsschwanz hinten dran.
Oh Gott. Nee, das machen wir nicht. Die Wette habe ich eingelöst. Wer das nicht gesehen hat, kann, wenn er möchte, gerne mal unseren YouTube-Kanal nochmal auschecken. Dort seht ihr, wie Hitzetraining funktioniert.
Auch oder auch nicht.
Ding. Moment, wie Hitzetraining funktioniert, sieht man da schon. Ich habe euch das, ja. Ich hab das da in Ruhe erklärt. Und wie man es dann nicht machen sollte, kommt dann in Teil 2 des Videos, wo ich auf Core-Heat-Anzug einfach einen Zwift drin geballert bin.
Sehr schön. Bist du durch deine Einheiten durchgekommen?
Ja.
Sehr schön. Ich fand es eigentlich mal wieder ganz cool, so ein bisschen über die Zahlen abzunörden.
Können wir gerne in Zukunft weiter wieder machen.
Also wir müssen das nochmal machen, genau. Auch wenn ihr Einheiten habt, die ihr seht, wo ihr gerne eine Erklärung zu hättet, fände ich auch irgendwie ein cooles Format. Voll. Auch das entweder in die Spotify-Kommentare oder über den Instagram-Kanal durchschicken. Dann können wir uns die Einheiten mal angucken und dann vielleicht so eine Art Session of the Week oder sowas hier in diesem Podcast als Format integrieren.
Die Einheit der Woche. Die Einheit der Woche.
Genau, die Einheit der Woche. Wir müssen ein bisschen abrappen, weil wir unter Termindruck stehen. Deswegen heute leider eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, sie war aber sehr
Ich wollte noch über, mit dir über Piccolo sprechen.
Piccolo? Andrea Piccolo.
Ja, Piccolo, ja.
Ist, hat das getan, was man von ihm erwartet, ist weiter auf dem kriminellen Pfad gewandert und mit Falschgeld erwischt worden.
Ja,
fantastisch. Aber naja,
in gut. Zwannies.
Das,
Falschgeld-Zwannies.
Das können wir dann nochmal wann anders besprechen.
Alright. Dann wünsche ich euch weiter ein gutes Wochenende und viel Spaß beim Training.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.